Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist im Prinzip, der Pali-Begriff ist Cetana. Meistens wird das übersetzt mit Wille. Ich übersetze es mit Handlungsimpuls. Das finde ich spannender, den Begriff als Wille, weil Wille hat so eine ganze philosophische Diskussionsding. Das bringt uns eigentlich von dem, was ich glaube, was das Wesentliche ist, ein bisschen weg. Hier habe ich die Striche Mahasi Sayada, so ungefähr. Den hatten wir ja schon. Also der, wo eigentlich viele westliche Lehrer ihre Ausbildung gemacht haben in Meditation. Sein Nachfolger war Upandita und einer seiner Schüler, der auch die Lehrerlaubnis hat, war Uwe Vivekananda, ein deutscher Mönch. Das ist einmal die eine Linie. Dann die andere Linie, die auch von Mahasi Sayada abgeht, ist, jetzt fällt der Wille schon durch die Gegend, ist Jnanaponika. Das ist die andere Linie, sage ich jetzt mal Linie, aber halt, ja, irgendwie Linie, die Ayakema, die sich sehr stark auf Jnanaponika bezogen hat, und die Ursula Lyon. Und dann gibt es eine dritte Linie, die sozusagen bei uns, für uns relevant ist. Das ist auch ausgehend von Mahasi Sayada, das ist Jack Kornfield, das ist Joseph Goldstein und das ist Sharon Salzberg, und von denen wieder abgehend ist John Kabat-Zinn. So, jetzt gibt es aber noch, und das ist das Interessante, wenn wir die beiden mal wegnehmen, die haben natürlich, also die IMS-Leute, also Kornfield, Goldstein und Salzberg, haben also nicht nur in der Tradition Mahasi Sayada gelernt, sondern auch, also dann gibt es noch einen Hauptlehrer von Jack Kornfield, das ist der Ajahn Chah. Mahasi Sayada ist burmesisch, Ajahn Chah ist, ist thailändisch. Und das war so zu seiner Zeit also ein sehr bekannter Mönch, wo viele Westerner Mönche wurden. Und der Jack Kornfield, wenn ich mich richtig erinnere, war auch Mönch, einige Zeit Mönch unter Ajahn Chah. Und ja, also da gibt es eine witzige Geschichte von Jack Kornfield, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Er ist also nach Amerika, ist er also in seiner Mönchsrobe gegangen, und ich glaube, seine Schwester, die hatte so einen Schönheitssalon, und da waren diese ganzen Frauen, so in den 60er, 70er Jahren muss es gewesen sein, die hatten alle diese grünen Masten mit den Gurken drauf, ja, so Schönheitsdinger und so, und als er da reinkam, dachte er, boah, die sehen aber aus wie Außerirdische, und als die ihn gesehen haben, haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, der sieht ja auch aus wie ein Außerirdischer, ja, in den 70er Jahren, buddhistischer Mönch. Das fand ich eine nette Geschichte. Und dann gibt es eine dritte Person, die für die westliche Vipassana-Szene wichtig ist, auch hier für Kärnten, sage ich jetzt mal, das ist Sayadji Ubakin. Und die waren sozusagen auch in dieser Tradition, also haben sie ihre Ausbildung gemacht, und zwar meines Wissens nicht direkt bei Sayadji Ubakin, sondern bei einem seiner Schüler, das war der Goenka. Goenka ist für den Westen, ist eigentlich ein Inder gewesen, hat aber in Burma gelebt und hat bei Sayadji Ubakin seine Meditationsausbildung gemacht, ist von ihm autorisiert worden als Vipassana-Lehrer und ist dann nach Indien zurückgegangen und hat ein weltweites Netzwerk von Meditationszentren gegründet, also war extrem aktiv. Und dann gibt es eine andere Schülerin von ihm, die ist jetzt für Kärnten vielleicht interessant. Das ist die Mother Sayamachi. Das ist eine also auch noch eine direkte Schülerin von Sayadji Ubakin. Und die ist deswegen interessant, weil die assoziiert ist mit dem Zentrum in St. Michael-Gurk. Da war sie also bei der Einweihung und das ist sozusagen die Traditionlinie, auf die die Leute sich dort beziehen. Ja, aber für unsere, also das, was wir hier machen, ist eigentlich diese Linie Goenka oder Sayachi Ubakin, Goenka, Kornfield, Goldstein, Salzberg interessant. Und das Interessante ist, dass eine der Haupttechniken, die durch diesen also Ubakin-Ansatz im Westen bekannt geworden ist, wird im Englischen Body Sweeping genannt. Das heißt, durch den Körper wischen, fegen, irgendwie so. Und das ist eigentlich nichts anderes als das, was dann der John Kabat-Zinn aufgegriffen hat, der Bodyscan. Nur, dass die das, also die Ubakin-Leute das im Sitzen machen. Bisschen andere, also da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man durch den Körper gehen kann. Manche machen das auch mit inneren Organen. Das ist also ganz, ganz buddhistisch. Steht so im Pali-Kanon. Aber das ist also im MBSR-Ansatz ja eine der Hauptmethoden. Ja, und das kommt sozusagen über diese Traditionslinie. Innerhalb der IMS-Leute habe ich das eigentlich so nicht kennengelernt, muss ich gestehen, auf den Retreats. Kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Ja. Ja. So, also das ist so ein bisschen die Traditionslinie. Zusammenhänge. Und eines der wichtigen Konstrukte, was ich heute gerne anschauen möchte, ist, sind die Skandas oder auf Pali Khandas. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Also eigentlich gibt es nur eine Variante, aber es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit denen umzugehen. Weil wenn man im Pali-Kanon schaut, habe ich das jetzt doppelt? Ah, siehst du? Ich habe mich schon gewundert, wo die Dinger abgeblieben sind. Anyway. Ja, ja, eh. Also, ja, ich habe es zweimal ausgedruckt, weil es einmal ich es nicht mehr gefunden habe. Also, im Pali-Kanon wird, werden die Skandas eigentlich nur aufgezählt und niemand weiß genau, was man jetzt mit denen zu tun hat. Im Prinzip werden sie immer im Zusammenhang mit der Ich-Illusion aufgezählt. Das heißt, es wird argumentiert, das, was wir als Ich empfinden, ist nichts anderes als eine Erfahrung in diesen fünf Bereichen. Und diese fünf Bereiche sind einmal Form, Rupa, wobei ich auch da die, habe ich hier die Striche? Nö, habe ich auch weggelassen. Also einmal Form. Dann mache ich mal, dann Sanya. Da sind zwei so eine Wellen über dem N, deswegen so ein N, Sanya, Wahrnehmung. Dann haben wir Gefühl ist eigentlich eine blöde Übersetzung. Eigentlich wäre vielleicht Empfindung besser. Anyway, auf jeden Fall, der Pali-Begriff ist der beste, das ist Vedana. So, und dann haben wir noch Sankara, das sind die Geistesformationen. Und der letzte Punkt ist das Bewusstsein. So, so werden die aufgezählt und man könnte sagen, das ist offensichtlich sind das fünf Bereiche, wo bei uns irgendwie unsere Erfahrung einordnenbar ist. Das ist eine Lesart. Der Goenka, er hier, der hat das in einem seiner Vorträge ein wenig anders interpretiert. Und zwar, er hat das als einen Ablaufprozess beschrieben. Und ich nehme jetzt nicht genau seinen Prozess, aber der Idee nach ist es sehr ähnlich. Das heißt, der erste Schritt bei, also und es gibt ja ein Ablaufkonzept, also innerhalb auch des Palikanos, das ist also die bedingte Entstehung, Paticca Sammubara. Und da sind sozusagen die einzelnen Stufen auch so formuliert und das hat er, denke ich, mir da auch übernommen. Das heißt, es gibt einmal Form und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also wie wird Form verstanden? Da gibt es verschiedene Varianten, wie man es interpretieren kann. Man kann es einmal dualistisch interpretieren, so wie das im Pali-Kanon im Prinzip gemacht wird. Das heißt, da gibt es die Idee, es gibt also bei der Form, sagen wir so, es gibt Formen und dann gibt es ein Sinnesorgan, was entsprechend dieser Formen zusammenpasst. Und wenn Form und Sinnesorgan zusammenkommen, dann gibt es den Bewusstseinseindruck. Da entsteht sozusagen ein spezifisches Sinnenbewusstsein, müsste man sagen. Ja? Wie Formbewusstsein, Hörbewusstsein, Sehbewusstsein, Tastbewusstsein und Denkbewusstsein. Das ist eine Möglichkeit, Form zu definieren. Oder die einfachste Variante ist, überall, wo man draufklopfen kann und es gibt einen Ton, das ist dann Form. Auch eine Möglichkeit. Das heißt, in dieser Interpretation wären diese vier Skanda, das wären alles psychische Prozesse und das ist sozusagen ein materieller Prozess, wie immer man ihn definiert. Dann ist der nächste, sage ich jetzt einfach mal, Wahrnehmung. Und Wahrnehmung hat jetzt in meiner Interpretation zwei Aspekte. Klassischerweise liest man immer, das wird so interpretiert wie, also man nimmt Formen wahr, also man strukturiert irgendwie die Erfahrung ein bisschen. Ich würde statt Wahrnehmung übersetzen Interpretation. Weil einerseits ist, also Struktur geben ist Interpretation, aber auch Bedeutung hineinlegen ist Interpretation. Also der Interpretationsbegriff finde ich viel umfassender als nur Wahrnehmung. Und eben, wenn man es als Prozess nimmt, finde ich, macht es auch mehr Sinn. Dann der nächste Schritt bei, nachdem wir Welt strukturiert haben, und zwar ein Strukturmerkmal ist dualistisch, also ist Verdinglichung unserer Erfahrung. Das heißt, dass wir Dinge draußen sehen oder Dinge glauben, draußen zu sehen oder Dinge konstruieren, damit wir sie draußen sehen können, wie immer man es formulieren möchte. Und dann kommt unsere erste emotionale Reaktion eigentlich. Und das ist Vedana und das ist dieser impulsive Moment, wo etwas sich angenehm anfühlt oder unangenehm anfühlt oder neutral ist. Das ist Vedana. Und deswegen ist Gefühl ein bisschen missleitend, weil wir normalerweise eher komplexere Prozesse als Gefühle wahrnehmen, also in der westlichen Psychologie. Und das ist ein... Das ist auch bei Erleuchteten, die haben noch Vedana. Also die haben sozusagen diese Reaktion. Und ich finde, dass vor dem, also dieser spontanen Reaktion muss immer irgendeine Interpretation stattfinden. Das heißt, muss ich irgendwelche Gegenstände wahrnehmen und die auch irgendwie interpretieren. So, wäre jetzt meine Theorie. Und dann kommt... Der nächste Punkt, was aus Vedana entsteht, ist, wenn ich an diesem intuitiven, spontanen Reaktion angenehm festhalte und dann noch mehr haben möchte, dann entsteht daraus Gier. Wenn ich an dem spontanen, unmittelbaren Erlebnis unangenehm sozusagen das noch weiter aufplustere, entsteht Ablehnung. Und da sind wir schon an zwei Wurzeln, Bedingungen oder Wurzeldinger, die also Leid verursachen. Das heißt, die komplexeren emotionalen Reaktionen entstehen auf Basis von Vedana. Und das Entscheidende jetzt bei dem Ansatz von Goenka und auch also den seinen Schülern oder die Leute, die sich auf diese Tradition beziehen, und der das explizit auch so formuliert hat, ist, dass es hier sozusagen einen Handlungsimpuls gibt. Also da dazwischen kommt Cetana, wie auch immer wir es formulieren, also aussprechen. Das heißt, dort haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit, diesen Prozess weiterlaufen zu lassen, um komplexere Gefühle entstehen zu lassen, oder diesen Prozess an der Stelle stehen zu lassen, das unangenehme, spontane Reaktion wahrzunehmen, gelassen wahrzunehmen, und dann passiert nichts weiter. Oder ich steigere mich rein. Und das ist eigentlich das, was wir in der Meditation trainieren. Wir trainieren, diese Dinge wahrzunehmen, uns dessen bewusst zu sein, also sprich Sanya bewusst zu sein, also unsere Interpretation, unsere Bewertungen, unsere dualistischen Sichtweisen der Dinge, und dann daraus oder mit entstehend oder gleichzeitig entstehend uns der spontanen Reaktionen bewusst zu sein und dann oft diesem Handlungsimpuls, der da auch mit auftaucht, bewusst zu sein und ihm halt nicht Folge leisten zu müssen. Und da beginnt dann der innere Freiraum. Und dann entstehen erst gar nicht diese Sankara, also diese Geistesformationen. Und und dann der fünfte Bereich, um es vollständig zu machen, ist Bewusstsein. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Varianten. Manche sagen, also Bewusstsein bezieht sich eigentlich auf alle diese vier vorhergehenden Aspekte, weil ich kann mir der Interpretation oder der Wahrnehmung bewusst werden, ich kann mir der vom Vedana bewusst werden, ich kann mir der Geistesformationen bewusst werden. Das kann man eigentlich in jedem Teil sich bewusst werden. Und dargestellt habe ich das hier. Da seht ihr nochmal die fünf Skandas. Also Skandas habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, weil das wisst ihr jetzt ja schon. Danke. Aber ihr seht diesen dann auch nochmal als Prozess dargestellt, und dieser rote Strich ist sozusagen da, wo man diesen automatisierten Ablauf unterbrechen kann. Und das, was wir in der Meditation eigentlich üben, damit wir es im Alltag auch umsetzen können, um zu verhindern, dass negative Sankara entstehen. Aber es gibt natürlich auch positive Sankaras, also insgesamt gibt es 50 verschiedene Geistesformationen, also im Abhidhamma. Und da sind also Dinge dabei, die bei jedem Wahrnehmungsakt einfach dabei sind, so wie Wahrnehmung, Gefühl oder Vedana, und aufmerksam und wie auch immer die dann alle heißen. Und dann gibt es eine ganze Palette von negativen Sankara, wo halt die Hauptwurzeln, die Gier, der Hass, die Verblendung, der Neid, der Hochmut, also Egozentrik, und also gibt es, ich glaube, 22 verschiedene Punkte werden da unterschieden. Und dann gibt es natürlich auch positive Sankara, die sozusagen aus einer positiven Handlungsimpuls entstehen. Also einer Willensentscheidung, etwas Positives zu tun. Und der wichtigste, in den buddhistischen Texten zumindest der wichtigste, ist Großzügigkeit. Aber es sind auch andere Aspekte dabei, also wie Mitgefühl, Gelassenheit, Freude, Erforschen. So geht das dann. Ja? Aber auch hier ist dann der entscheidende Punkt, dass das sozusagen auch Handlungsimpulse sind oder Willensakte. Willensacts sind. Und das nächste Konzept, was nämlich sich daran anschließt, an diesen Vedana, an diesen Cetana, ist der Begriff des Karma. Das heißt, der Buddha formuliert Karma als: der Wille ist Karma. Das heißt, jede Willenshandlung, die hier stattfindet, führt zu positiven oder negativen karmischen Auswirkungen. Und bildet wieder die Grundlage für die nächsten karmischen Erscheinungen oder Auswirkungen. Also ist sowohl Frucht als auch, was ist das andere, also Samen für Nächste. Und in der Psychologie nennen wir das eigentlich als Gewohnheitsmuster. Und dadurch kommt sozusagen dieses ganze Ding in Gang. Das heißt also, die Willensimpulse, die wir setzen, werden als positive Karma oder negatives Karma abgespeichert, was dann sozusagen unsere nächsten Handlungen wieder beeinflusst. Dann setzen wir wieder Willensentscheidungen und dann geht das immer weiter. Und die Idee, diesen Automatismus zu unterbrechen, ist also genau an dieser Schnittstelle, wo wir also Vedana wahrnehmen, aber dem auftauchenden Handlungsimpuls nicht Folge leisten. Und dann sind wir aus diesem Kreislauf des Leidens sozusagen ausgestiegen. Das ist dann der klassische Begriff von Nirvana. Das heißt, durch karmisches Handeln kommen wir nicht zu Nirvana, aber wir können natürlich zu sehr angenehmen Zuständen kommen. Und in den Texten steht also als Mann wiedergeboren werden zum Beispiel. Für Frauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so angenehm ist, aber die glauben, das ist angenehm. Oder in himmlische Gefilde als Gott wiedergeboren zu werden. Und ja, also da gibt es dann wieder andere neue Vorstellungen. Aber das ist, ich sag mal, ein Basiskonzept, was also überall in allen buddhistischen Ansätzen vorkommt und wichtig ist und was, das ist dann auch interessant, von Jon Kabat-Zinn in der Weise adaptiert wurde, dass der sozusagen wieder also den Konnex zu unserer Tradition, muss man jetzt in Anführungszeichen setzen, weil es ist nicht unsere Tradition, aber er hat den Konnex zu Albert Ellis. Das war ein Psychotherapeut, der in den 60er Jahren einen eigenen Psychotherapieansatz entwickelt hat und auch mit Aaron Beck, das war der Begründer der kognitiven Psychotherapie für depressive Patienten, was der entwickelt hat. Und der Albert Ellis hat dieses ABC-Modell entwickelt. Das kennen wir auch aus dem MBSR. Ja, A ist sozusagen hier unsere Wahrnehmung, eigentlich plus Interpretation. Und dann die emotionale Reaktion ist dann irgendwo hier zwischen Vedana und Geistesformation. Da haben wir sozusagen das gleiche, also ein ähnliches Konzept, wobei der Ellis sagt, er hat es aus der Stoa genommen, also ich nehme mal an von Epiktet. Und deswegen in Anführungszeichen unsere Tradition, weil die Griechen sozusagen nur vermittelt unsere Tradition darstellen, weil ja diese griechischen Philosophen in der Antike dann abgewürgt wurden oder eingegangen sind, wie immer man es formuliert, aber sozusagen das Christentum stärker uns geprägt hat als jetzt die Stoa. Aber trotzdem ist es Teil unserer Geschichte. Keine Frage. Gut. Das ist, glaube ich, für heute erstmal genug. Danke.